Ich grüße alle ganz herzlich zu unserer Nachmittagsversammlung unter dem Thema vom Glauben, Jesus allein. Bruder Jens Döhling wird heute Nachmittag zu diesem Thema sprechen. Ich lese uns den Predigttext, zugrunde gelegt wird für die Botschaft heute Nachmittag aus Lukas 7. Lukas 7, die Verse 11 bis 17. Und es begab sich danach, dass er in eine Stadt mit Namen Nain ging, oder Nain. Und seine Jünger gingen viele mit ihm und viel Volks. Als er aber nahe an das Stadttor kam, siehe, da trug man einen Toten heraus, der ein einziger Sohn war seiner Mutter. Und sie war eine Witwe, und viel Volks aus der Stadt ging mit ihr. Und da sie der Herr sah, jammerte ihn derselben, und er sprach zu ihr, weine nicht. Und trat hinzu und rührte den Sarg an, und die Träger standen. Und er sprach, Jüngling, ich sage dir, stehe auf. Und der Tote richtete sich auf und fing an zu reden, und er gab ihn seiner Mutter. Und es kam sie alle eine Furcht an. Und sie priesen Gott und sprachen, es ist ein großer Prophet unter uns aufgestanden, und Gott hat sein Volk heimgesucht. Und diese Rede von ihm erscholl in das ganze jüdische Land und in alle umliegenden Länder. Wir wollen beten, soweit es geht, uns dazu erheben. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir heute Nachmittag wieder unter dein Wort zusammenkommen dürfen, um von dir zu hören, ja, von dir allein. Treuer Herr und Heiland, nimm alles Störende hinweg, was uns irgendwie hindern will, recht zu hören, bis in die Gedankenwelt hinein. Gib unserem Bruder Kraft und Vollmacht, dein Wort uns auszuteilen und dass wir gestärkt dann auch wieder weitergehen dürfen durch diesen Tag, weiter dem Ziele zu. Herr, wir rechten mit dir. Amen. Wir setzen uns wieder und hören auch gleich auf die Botschaft.
Ja, danke schön. Schönen guten Tag. Wir machen ein bisschen Fortsetzung von gestern Morgen. Wir setzen aber auch gleichzeitig einen Kontrapunkt dazu. Ich werde versuchen, auf die Eigenheiten dieses Berichts aus dem Wirken Jesu einzugehen und hoffe, das wird deutlich, was ich damit meine. Ich würde gerne auch noch kurz mit uns beten. Lieber Herr Jesus Christus, wir stehen vor deinem Evangelium und wir stehen vor deiner Seelsorge und doch können wir aus uns selbst nichts dazu beitragen. Du bist der barmherzige, gütige und gnädige Gott. Du wendest dich uns zu, weil du uns siehst, wenn wir sind wie Schafe, die keinen Hirten haben, und weil du unser Hirte geworden bist. So schenk uns das, was wir zum Leben, zum Glauben, zur Versorgung unserer Seele von dir brauchen. Zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten, Herr, mach uns still und rede du. Amen. Ich knüpfe an eine Frage an, die Pfarrer Hein heute Morgen in den Raum gestellt hat. Vielleicht ist die auch uns bekannt, vielleicht beschäftigt die uns manchmal schon seelsorglich. Die Frage lautete, stimmt etwas mit meinem Glauben nicht? Es gibt ja diese reichlich abenteuerliche Theorie, wenn du richtig glauben würdest, dann hättest du in deinem Leben mit Krankheit und mit Sorgen und so nichts zu tun. Ich habe bisher noch nicht herausgefunden, wie irgendjemand diese Theorie biblisch begründen könnte. Oder was in dem Zusammenhang eben alles zu denken wäre. Ist mein Glaube nicht groß genug? Es gibt von Adrian Pless ja diese Geschichte, wo er gerade gelesen hat, wenn du hättest Glauben wie ein Senfkorn, du könntest Berge versetzen. Und dann versucht er mittels Glauben auf seinem Schreibtisch eine Büroklammer zu bewegen und das funktioniert nicht. Was ist das? Ist mein Glaube nicht groß genug? Ist mein Glaube nicht stark genug? Ist mein Glaube vielleicht nicht heilig genug? In die Falle sind wir in Deutschland auch schon getappt. Auch aus dieser Falle kommen sehr abenteuerliche Lehransichten, die meistens nicht zur Versorgung von Seelen, sondern zu ihrer Zerstörung beitragen. Ich hatte in meiner Marburger Gemeinde mal so im Gespräch erwähnt, die Patienten der Klinik Hohe Mark, die kommen zur Hälfte aus charismatischen Gemeinden. Da meinte einer der Gemeindeältesten und die andere Hälfte kommt aus der AV. Wenn das auch nur annähernd stimmt, dann liegen gewaltige Seelsorgefallen in bestimmten Prägungen, die uns vielleicht nicht ganz unbekannt sind. Und es wäre dann wirklich gut, und das ist auch mein Wunsch für heute Nachmittag, dass wir zurückgeführt werden zu unserem Herrn und Heiland. Mit dieser Halbüberschrift Jesus allein meinte ich heute Nachmittag weniger das reformatorische Solus Christus, als mehr den Gedanken aus der Seelsorge, lasst uns mal zusehen, dass wir von uns wegkommen und lasst uns mal zusehen, dass wir zu Jesus hinkommen. Eine Eigenheit des Evangelisten Lukas besteht gerade in dem Abschnitt, den wir heute Nachmittag vor Augen haben. In der Theologie nennt man das Sondergut, den Begriff muss man sich nicht merken. Man kann aber mal der Frage nachgehen, warum findet es der Evangelist Lukas wichtig, dass wir von Jesus das lernen, was es hier zu lernen gibt? Für die anderen Evangelisten stand das nicht so im Vordergrund. Wir hatten gerade vorher den Bericht über den Hauptmann von Kapernaum. Da begegnet uns ja jemand, der das mit dem Glauben sehr gut verstanden hatte und wie man das macht, sich in aller Einfachheit an Jesus zu hängen. Du hast gesagt, du bist der Herr und König, der von Gott eingesetzt ist, also hänge ich mich jetzt da dran. Was ist mit Lebenssituationen, in denen das seelsorglich so ohne weiteres nicht mehr geht? Ich weiß nicht, wer das jetzt berichtete, dass Bruder Keimbar oder Pfarrer Hein mit jemandem gesprochen, die dann sagte, mir ging es so elend, dass ich nicht mal mehr das Vaterunser zusammenkriegte. Ich frage jetzt nicht, wer solche Lebensphasen kennt. Ich vermute mal, die meisten Hände würden hochgehen. Ich möchte Mut dazu machen, von Jesus alles zu erwarten und uns dadurch auch wegführen zu lassen von diesem Grübeln darüber, was stimmt vielleicht mit meinem Glauben nicht, ist er nicht groß genug? Und wegzukommen von dem Grübeln darüber, was kann ich Jesus entgegenbringen? Dahinter steckt ja immer diese urkatholische Frage. Meine grundsätzliche These ist ja, wir sind alle von Natur aus katholisch. Wir denken alle eigentlich, was muss ich machen? Lasst uns vom Evangelium mal dahin bringen, dass wir uns überwinden lassen in dem evangelischen Wissen. Wir müssen nichts machen. Wir dürfen in der Hand dessen zur Ruhe kommen, der alles für uns gemacht hat. In diesem Bericht steht Jesus in zwei Begegnungen. Und wenn ich an dieser Stelle den Begriff Begegnungen verwende, fällt euch vielleicht auf, dass man diesen Begriff kaum hier anwenden kann. Begegnung heißt ja normalerweise, da sind zwei oder mehrere. Hier ist ein Toter und eine Frau, die praktisch unterm Strich, gemessen an dem, was sie noch zu erwarten hat, genauso tot ist. Diese beiden Menschen werden von Jesus in eine Begegnung mit sich hineingestellt. Und das mal gleich vorne wegzuschicken, hier ist kein Glaube. Ein Toter glaubt nicht und die Frau hatte nichts mehr zu glauben. Die war am Ende mit ihrem Leben. Die hatte keinen Grund mehr, Hoffnung auf irgendjemanden oder irgendetwas zu richten. Ihr Mann war tot, ihr einziger Sohn war tot. Ihre Lebensperspektive war beendet. Was soll die glauben? Für meine Begriffe wird deutlich, indem dass der Evangelist Lukas uns diesen Bericht von Jesus zu lernen gibt, von wem er selbst das Evangelium gelernt hat, nämlich von Paulus. Gab das auch in der Geschichte der evangelischen Theologie immer wieder mal, dass so Tendenzen aufkamen, wie man den Glauben zu einem vor Gott gültigen Werk machen könnte. Da beißt sich die Katze ja in den Schwanz, das hebt sich ja schon in sich selber auf. Wenn es ein Werk wäre, wäre es schon kein Glauben mehr. Sofern wir bei meiner gestern vorgeschlagenen Definition bleiben, Glauben ist die Aufforderung, häng dich mit deinem Leben an Jesus Christus. Dieses Glaubenswerk, um es mal paradox zu formulieren, ist biblisch abzulehnen. Das machen uns die beiden, denen Jesus hier begegnet, sehr eindrucksvoll deutlich. Ich denke, das gibt es bei ihnen auch zu lernen. Der eine ist tot und glaubt nichts mehr, die andere hat in ihrem Leben keinen Grund mehr, noch irgendetwas zu glauben. Vielleicht mögen manche eine solche seelsorgliche Situation aus ihrem Leben kennen. Es ist folglich nicht der Glaube, wie es beim Hauptmann von Kapernaum war, der Jesus motiviert, hier zur Tat zu schreiten. Was ist dann seine Motivation? Es ist ja eben hier nicht so, dass da Leute es geschafft hätten, 20% des Weges auf Jesus zuzugehen, sodass Jesus sagen könnte, na, wenn du so weit mir schon mal entgegengekommen bist, die restlichen 80, das mache ich dann. Jesus hat zu diesen beiden Menschen 100% des Weges vor sich. Und die Frage ist, warum geht er die? Das kommt ja hier auch vollkommen unvermittelt. Jesus geht nach Nein. Kein Mensch weiß warum, kein Mensch weiß, was er da wollte. Warum macht er das? Wir werden zurückgeführt auf das, was ganz grundsätzlich und bis in die tiefsten Tiefen die Motivation dessen war, was Jesus überhaupt getan hat. Das barmherzige Vaterherz Gottes. Das ist es, aus dem Jesus seine Werke nimmt. Das ist es, was er schlagen sieht, wenn er Gemeinschaft mit seinem Vater hat. Und wenn er im Johannesevangelium formuliert, dass der Sohn die Werke tut, die er den Vater tun sieht, dann finden wir diese Urmotivation auch hier. Das barmherzige Vaterherz Gottes. Das ist der Gott, der uns in Lukas 15 geschildert wird als ein Vater, der jeden einzelnen Tag, der auf die Welt kommt, an der Wegkreuzung steht und guckt, ob der Sohn, nachdem er sich so sehr sehnt, nicht doch vielleicht zu ihm nach Hause kommt. Und dann sieht er den Sohn kommen und Wenn ich das jetzt gewesen wäre, ich hätte mich dann so hingestellt, hätte gewartet, bis er da ist und hätte dem erstmal die Leviten gelesen. Der Vater, den wir geschildert kriegen, der macht etwas, wo jeder Orientale die Bibel zuklappt. Der packt sein Gewand hoch und rennt los. Kein seriöser Erwachsener rennt. Aber das ist genau das, wovon das Herz dieses Vaters übergeht, wenn er seinen Sohn sieht. In dem ganzen Dreck, in dem er kommt, in dieser ganzen Zerrissenheit. In dem ganzen Sumpf, in dem er gelebt hat, den er immer noch mit sich rumschleppt. Auf diesen Sohn rennt er los und als er ihn hat, schließt er ihn, dreckig und verkorkst, wie er ist, in seine Arme. Der Sohn kommt fast noch nicht mal dazu zu sagen, was er sich vorgenommen hatte. Er sagt es dann doch, der Vater geht überhaupt nicht drauf ein. Er sagt, ich habe für dich schon seit langer Zeit ein Festgewand im Kleiderschrank hängen. Das ziehe ich dir jetzt an. Ich habe für dich schon seit langer Zeit einen Siegelring bereit liegen, der dich als meinen Sohn wieder voll einsetzt. Den ziehe ich dir jetzt an. Ich halte für dich ein Mastkalb bereit, auf Verdacht hin, du kommst vielleicht und jetzt, wo du da bist, schlachten wir das und feiern ein Fest. Das ist das, was das Herz dieses Vaters bewegt und aus diesem Herzen heraus handelt der Sohn. Ich würde das, wenn man es ein bisschen abstrakt formulieren darf, das so formulieren: Jesus ist das menschgewordene Vaterherz Gottes. Jesus ist die menschgewordene Barmherzigkeit Gottes. Das allein bringt ihn hier nach Nein und das allein stellt ihn an die Totenbahre dieses Sohnes. Nichts bei dem Sohn, okay, ich formuliere noch ein Paradox, nichts bei dem Sohn, der auf der Totenbahre liegt, alles bei dem Sohn, der gekommen ist, dass wir das Leben und volle Genüge haben sollen. Hier stellt Jesus Christus neben diese Totenbahre schon sein Kreuz von Golgatha und sein leeres Grab. Hier tritt schon der an die Totenbahre heran, der den Sieg von Golgatha und die Überwindung des Todes, das leere Grab, schon praktisch in Händen hält. Stellt sich nicht die Frage, ob er diesen Sieg erringt, er kann ihn hier schon anwenden. Sein Sieg war an dieser Stelle also praktisch nur noch eine Frage der Zeit. Zeitlich leben wir heute dahinter und genauso wie der Sieg von Golgatha hier im Handeln Jesu in keiner Weise in Frage steht, genauso dürfen wir uns darauf berufen, dass der Sieg Jesu von Golgatha auch für unser Leben seine volle Gültigkeit hat und in keiner Weise in Frage steht. Und damit eben auch der Triumphausruf des Apostels Paulus in 1. Korinther 15. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Dank aber sei Gott, der uns den Sieg schenkt in Jesus Christus, unserem Herrn. Und wenn hier der Schatten von Golgatha auf diese Totenbahre fällt, dann natürlich auch in seiner ganzen Bedeutung, in seiner ganzen vollmächtigen Wirkung. Es geht ja nicht darum, dass irgendjemand wieder von den Toten aufersteht. Das muss meistens auch mit dazu gesagt werden. Die Tochter des Jairus, Lazarus, der Jüngling von Nain, die sind alle nochmal gestorben. Heute hört man ab und zu davon, dass es in einigen Ländern wieder sehr spektakulär zugeht und da angeblich Tote auferstehen. Das ist dann immer so, als wenn es darum ging. Es geht darum, was das bedeutet. Jesus hat nie Wunder getan, um Wunder zu tun. Jesus hat Zeichen getan, die ihn und das, was er wirklich tut, bezeugen sollen. Und so finden wir hier das, was der Apostel Paulus in Philipper 2 so formuliert: Der Sohn geht buchstäblich bis in die tiefste Tiefe des Todes, um die frei zu machen, die dort sind, die dort gefangen gehalten werden, weil seit dem Sündenfall Satan durch die Sünde und durch den Tod sein Regiment ausüben konnte und durfte. Jetzt geht der, der selbst das Leben ist, der Sohn des lebendigen Gottes, in diesen Tod, um die aus dem Tod zu befreien, die dort gefangen gehalten werden, und den selbst gefangen zu legen, der bisher dort Kerkermeister war. An anderer Stelle redet Jesus da sehr deutlich von, wenn er sagt: Wie sollte es denn möglich sein, einen Starken auszuplündern, wenn man nicht vorher den Starken bindet? Das ist der Sieg von Golgatha, der dazu führt, dass der Tod seine Gefangenen nicht mehr behalten darf, dass er sie freigeben muss. Die Kerkertüren sind gesprengt, auch die Kerkerfesseln sind gesprengt. Und wer immer sich von diesem Herrn, von diesem Sieger von Golgatha herausführen lassen will, der darf sich zu dieser Freiheit berufen und freigesetzt wissen. Das tut allein Jesus, er tut es zu 100%. Diese ganze Theoriebildung vom Zusammenspiel aus Gnade und Werken oder vom Zusammenspiel aus ich bin sowieso gut und Gott muss mir vergeben, das ist sein Beruf, alles das fällt hin. Und das Einzige, was stehen bleibt, ist die Tatsache, dass der Sieg Jesu Christi auf Golgatha ein vollkommener Sieg ist, dass er Macht hat, sich in den Tod zu geben und sich das Leben wiederzunehmen. So sagt er es selbst im Johannesevangelium. Dieser vollmächtige Sieger von Golgatha, der steht hier an der Totenbahre. Und so wie er immer alles tut und alles alleine tut, da er alleine die Vollmacht dazu in seiner Hand hält, so tut er es auch hier. Das ist ja gerade ein Sinnbild dafür, wenn die Bibel uns aufgrund unserer Sünde für tot erklärt. Ein Toter streckt Jesus keine Hand mehr entgegen. Jesus ergreift die Hand des Toten. Und bekam der Hauptmann von Kapernaum nicht das eine Wort, um das er gebeten hatte, so spricht Jesus es hier. Und so spricht er als der Sieger von Golgatha, der Leben und unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat, dieses Wort bis heute. Es ist das Wort, das sich ganz am Anfang ins Nichts hingestellt hat und gesagt hat, es werde und es war. Es ist das Wort, das spricht und es geschieht, das gebietet und es steht da. Es ist das Wort, das das Nichtseiende ruft und es ist. Kein geringerer als der, und es ist auch keine geringere Vollmacht als diese notwendig. Dieses Denken, wir seien irgendwo schon ein bisschen gut, aber das Gute in uns, das sei durch viele, viele Fehler verschüttet und wir müssten es freiräumen, das hilft nicht weiter. Das hilft genauso wenig weiter, wie Der Tote hätte versuchen können, Jesus eine Hand entgegenzustrecken. Was weiter hilft, ist, dass das Herz der väterlichen Barmherzigkeit Gottes Mensch wurde, dass es auf Golgatha den Kerkermeister des Todes besiegt und gerichtet hat und dass dieses Herz aus seinem leeren Grab auch die mit sich führt, die ihm gehören. Der, der dieses Herz selbst ist, der die ganze Barmherzigkeit des Vaters ist, der tritt für uns in den Tod und der tritt bis dahin, wo wir im Tod sind. Das meint ja dieser Christus-Hymnus aus Philipper 2. Da, wo wir gefangen liegen und nichts mehr ihm entgegenzubringen haben, da geht er hin. Letztlich war das der schändliche Tod am Kreuz. Das war ja der Tod eines politischen Staatsverbrechers und für diese Leute hatte man sich besondere Scheußlichkeiten überlegt. Die trägt Jesus, weil wir in Gottes Augen dort gefangen waren, wo ihn dieser Tod hinführte. Mit der ganzen Vollmacht des Sohnes Gottes und mit der ganzen Liebe des Vaterherzens Gottes tritt er da hinein und nimmt uns da heraus. Hier gehört das Handeln zu 100% Jesus. Wir dürfen zu 100% Hineingenommene und Beschenkte seines Handelns sein. Wir dürfen von der Frage, stimmt was mit meinem Glauben nicht, dadurch wegkommen und wegblicken, dass wir feststellen, es mag sein, dass irgendetwas mit meinem Glauben nicht stimmt, das Wesentliche ist aber, mit Jesus stimmt alles. Und etwas anderes brauche ich nicht. Ich hatte gestern schon auf die blutflüssige Frau hingewiesen, Lukas 8. Das kommt uns ja sehr seltsam vor, dass die nach seinem Gewand greift und denkt, das hilft irgendwie. Das ist wie so eine Trierwallfahrt und Anbeten vor dem Rock Jesu. Das ist das, was vor Augen ist. Jesus sieht das, was dahinter ist. Dahinter ist ein Herz namenloser Not, das sich mit einem letzten Griff an sein Gewand hängt. Und meine These, wichtig ist, mit Jesus stimmt alles. Meine These, Jesus ist der, der zu 100% handelt. Die verherrlicht er auch an dieser Frau, indem er sagt, geh hin, meine Tochter, in Frieden, dein Glaube hat dir geholfen. Das ist aber auch schon wieder mehr als das, was dieser Jüngling hier hatte. Wir bekommen jemanden vor Augen gestellt, der nichts hatte, mit dem er noch nach Jesus greift. Wir bekommen ihn als einen vor Augen gestellt, nachdem Jesus mit allem greift. Da, wo vorher Tod war, da ist jetzt Leben, weil der Fürst des Lebens an die Bahre dieses Toten getreten ist und in den Tod selbst getreten ist, den Tod verschlungen hat in seinen Sieg und Leben und unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Und dieses Evangelium greift auch nach der Mutter dieses Toten. Ich hatte es vorhin schon kurz skizziert. Im damaligen kulturellen Umfeld hatte diese Frau nichts mehr zu erwarten. Der Sohn, der sie hätte versorgen können, war tot. Der Mann war schon länger tot. Ihr war die Lebensgrundlage, ihr war die Lebensperspektive geraubt. Die Trauer um ihren verlorenen Sohn mag da eher gemessen an dem, was sie zu erwarten hatte, nach der Beerdigung noch gering erscheinen. zu erwarten. Hatte sie vielleicht etwas Ähnliches wie die Witwe von Sarepta, die zu Elia sagte, ich backe jetzt noch einmal für meinen Sohn und mich und dann legen wir uns hin und sterben. Jetzt sagt Jesus zu dieser Frau tatsächlich den Satz, weine nicht. Wenn irgendeiner von uns zu einer Frau in einer ähnlichen Situation den Satz sagen würde, weine nicht, müsste man dem sofort den Mund verbieten, der ist nämlich ein Zyniker. Wer hier aber den Satz ausspricht, weine nicht, das ist der, der am Anfang die Welt geschaffen hat, das ist der, der von Gott alle Macht in seine Hände gelegt bekommt und der diese Macht dazu nutzt, Hirte seiner Menschen zu sein, mit der ganzen Hirtenweisheit in ihr Leben hineinzusehen, mit dem ganzen Hirtenwissen ihr Leben zu regieren, zu wissen, wann sie welche Weide brauchen, wann sie welches frische Wasser brauchen. Vielleicht kommt daher, dass die Tradition, dass man bei einer Beerdigung am Grab den 23. Psalm betet, ich weiß es nicht. Jedenfalls hat er darin seine Berechtigung. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Dieser Herr, dieser Hirte ist es, der zu dieser Frau sagt, weine nicht. Weil er es ist, darum ist das keine zynische Bemerkung, sondern darum ist das eine Bemerkung, in der die ganze Gewissheit der Barmherzigkeit Gottes drin liegt und in der die ganze Hoffnung drin liegt, die man darin haben darf, aus seiner Hand alles zu erwarten und in seiner Hand alles zu legen. Die Motivation Jesu, zu dieser Frau hinzutreten, lag auch nicht darin, dass sie ihm irgendetwas entgegenbrächte, sondern sie lag darin, dass er die Not dieser Frau sieht. Und ich wiederhole mich gerne nochmal von gestern, damit wir das wirklich verstehen. Die deutsche Übersetzung, es jammerte ihn, ist zu schwach. Das Griechische heißt, es drehen sich ihm die Eingeweide rum. Vielleicht können wir uns auf die Formulierung verständigen, es dreht sich ihm das Herz im Leib rum. Was passiert da in Jesus, als er die Not dieser Frau sieht? Wenn sich dem, der in seiner Hand alle Macht hält, dem, der selbst das menschgewordene, barmherzige Herz Gottes ist, dieses Herz im Leib umdreht, was passiert dann? Was ist dann zu erwarten? So ist das, was Jesus an dieser Frau tut und was nicht in irgendeiner Leistung oder in irgendeiner besonderen Stärke dieser Frau begründet ist, sondern alleine darin, dass Jesus sich das Herz im Leib rumdreht, eine vollkommene Hilfe, eine wirkliche Lebenshilfe, keine Krücke, wie man sie vielleicht auch von anderen hätte erwarten können. Jesus hätte ja auch sagen können, hier Synagogenvorstand, mal ganz kurz, wenn ihr dieser Frau vielleicht 30 Schekel jeden Monat, damit die leben kann, wäre ja so eine Art Hilfe auch gewesen. Hilfe, die nach Krücke aussieht, Hilfe, die nicht wirklich nach vorne trägt, sondern irgendwie nur so behelfsmäßig ist, ist nicht das, was im Herz des guten Hirten, im Herz des barmherzigen Vaters vorgesehen ist, sondern eine Hilfe, die wirklich Leben schafft, die wirklich Perspektive schafft. Für diese Frau hieß das ganz konkret, Jesus gibt ihr ihren Sohn zurück. Vielleicht, sicherlich stehen wir, zumindest die allermeisten, nicht in einer solchen konkreten Situation, aber wir stehen in Gemeinschaft mit demselben Herrn, der allemal den Liebeswillen und die Vollmacht hat, genauso konkret in unserem Leben und für uns zu handeln, wie er es hier tut. Das sind dann keine Hilfskrücken, sondern das ist eine Hilfe, die daherkommt, dass der Sohn des lebendigen Gottes selber in dein und in mein Leben, in deine und in meine Not hineinblickt und sieht, was wirklich Hilfe ist. Vielleicht ist das dann auch so, dass wir nicht unbedingt kriegen, was wir gerne wollen. Aber es ist mit Sicherheit so, dass wir das kriegen, was in den Augen dieses Hirten, in den Augen dieses barmherzigen Vaters uns eine echte Hilfe ist. Und wir sind dazu aufgerufen, uns dem anzuvertrauen und darauf zu vertrauen, dass seine Weisheit mehr weiß als unsere, dass seine Hilfe allemal mehr hilft als unsere, dass seine Macht allemal weiter reicht als die Schranken unseres Denkens das vielleicht geplant haben. Jesus hat das ganze Leben dieser Frau vor sich. Alles, was ihr an Hoffnungen zerbrochen ist, alles, was ihr an Perspektiven zerbrochen ist, alles, was ihr an Grundlagen zerbrochen ist, das fasst er in sein Handeln zusammen und schafft dafür eine Hilfe, die dieser Frau eine echte Hilfe ist. Nun, ich sagte es schon, wir stehen nicht davor, dass unsere Toten auferstehen, aber wir stehen mit Sicherheit davor, dass dieser barmherzige Vater und dieser gute Hirte denselben Blick in unser Leben hineinwirft und mit derselben Vollmacht, mit demselben Liebeswillen ans Werk tritt, auch unsere Hilfe, unsere echte Hilfe zu sein. Jesus allein bei diesem jungen Mann von Nain, der ihm keinen Glauben entgegenzubringen hatte, weil er tot war. Jesus allein bei der Mutter dieses jungen Mannes, die ihm keinen Glauben entgegenzubringen hatte, weil sie praktisch auch nichts anderes als tot war. Diese Situation trifft bei Jesus auf das Herz des barmherzigen Vaters und sie trifft auf die Macht dessen, dem vom lebendigen Gott alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist. Und indem Jesus nach diesen beiden greift, bei dem Toten buchstäblich, bei der Frau vielleicht im übertragenen Sinne, nimmt er von sich aus zu 100% derer beider Leben, nimmt es in seine Hand und legt es in die Hand des Vaters, von der er sagt, mein Vater ist größer als alles, nichts wird sich unterstehen, euch zu schaden. Er nimmt es in seine Hand und ich schließe, so wie ich gestern geschlossen habe, wenn das Leben der beiden und alle Macht im Himmel und auf Erden in derselben Hand liegen, dann liegen sie so nah beieinander, dass entsprechendes Handeln von dieser Hand erwartet werden darf. Lasst uns mal wegkommen von uns, von dem, was wir meinen zu bringen zu haben und darzustellen zu haben. Und lasst uns mal buchstäblich fallen in diese Hand, die sich nach uns ausstreckt, die uns nimmt und uns in sich einschließt, da wo alle Gewalt im Himmel und auf Erden auch ihren Platz haben. Amen. Lass uns miteinander beten. Lieber Herr Jesus Christus, wir bitten dich darum, dass dein Heiliger Geist uns jetzt Mut dazu macht, uns dir in dieser ganzen Weise anzuvertrauen, uns dir in unserer ganzen Ohnmacht anzuvertrauen und alles das, was wir in unserem Leben nicht vermögen und alles das, wo wir unbedingt dich, unseren Heiland, brauchen, in deine Hand legen und dir überlassen. Du wirst deine Ehre keinem anderen überlassen, du wirst uns zeigen, dass wir uns zu Recht auf einen lebendigen Gott berufen. Du wirst dich zu erkennen geben, wenn wir uns im Glauben an dich hängen. Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Amen.